wenn du auf deinem Weg zur Arbeit bist oder auf der Arbeit oder in anderen Menschen, die du siehst, Gott entdecken. Wilhelm Busch, mein großes Vorbild oder eins meiner großen Vorbilder, der hat das gekonnt. Wenn der morgens 10 Minuten zur Arbeit spaziert ist, hat er anschließend eine halbe Stunde Predigt auf Lager gehabt, weil ihn das so inspiriert hat und weil er so viel entdeckt hat über die Zustände der Welt, aber auch Gott darin. Ja, das will ich mit euch trainieren. Aber vorher wollte ich noch mal kurz die Täuflinge fragen. Oh, ist schon weg? Ah ja, okay, schon draußen. Ich wollte eigentlich Jette und Lieselotte fragen, hey, Mädels, wie konntet ihr eigentlich riskieren, geboren zu werden? Habt ihr euch das gut überlegt? Naja, ich spreche nachher nochmal mit den beiden, aber vielleicht die Eltern. Habt ihr euch das gut überlegt? Kinder machen, kann man das überhaupt? Darf man das überhaupt? Ist das eine gute Idee, wenn man sich so umguckt? Eigentlich ist das doch eine Wahnsinnsangelegenheit. Das ist ja krasser als Roulette spielen oder so. Das ist doch ein irres Risiko. Eigentlich nicht machbar. Also ich find nicht, wenn wir uns umgucken, was so um uns rum Sache ist, in was für eine Welt diese Kids reinkommen, das kannst du nicht bringen. Also meine Mutter, das weiß ich noch genau, als ich 10 Jahre alt war, ich war damals extrem bis ins Mark erschrocken, hatte so eine Phase, die hat gesagt, nee, ich will nie wieder Kinder. Das geht gar nicht. Die konnte die Nachrichten nicht mehr anschalten. Um 8 Uhr abends hat die immer den Kopf in den Sand gesteckt sozusagen, um nicht die Nachrichten zu sehen. Die hat gesagt, ey, ich würde nie wieder Kinder machen, wenn mir klar ist, wo die jetzt reingeraten, was die aushalten müssen. Wenn die vorher wüssten, was alles auf die zukommt, kommen könnte oder kommt, hätten die dann überhaupt noch Lust aufs Leben? Naja, meine Mutter wohnt jetzt mit meinem Vater zusammen in Nigeria. Stell dir mal vor, Nigeria, das einwohnerreichste Land Afrikas, 150, 160 Millionen Leute. Da werden unendlich viele Kinder jeden Tag geboren und ein Großteil dieser Kinder wird in die Armut reingeboren, aber auch in den frühen Tod reingeboren. Wenn die nicht schon irgendwie früh sterben an fehlender Hygiene oder so, dann sterben eine Menge kurze Zeit später auf irgendwelchen Flüchtlingstrecks. Die verrecken richtig elendig. Kinder. Naja, und die haben so viele Kinder in Afrika, bis 2050 wird sich die Bevölkerung dort verdoppeln. In Afrika. Massenhaft Kinder. Also eigentlich komisch, wenn da so viele Kinder in Not sind, wie können wir so ignorant sein und hier noch mehr Kinder kriegen? Wir müssen doch eigentlich erstmal die adoptieren und denen helfen und uns die kümmern. Also ich finde, wenn man so fröhlich tut und so fröhlich Kinder segnet oder überhaupt hier so weiterlebt, da gibt vielleicht nur wenige Gründe, wie man das überhaupt aushalten kann. Erstens, man ist vielleicht unglaublich ignorant gegenüber dem, was eigentlich passiert. Unglaublich ignorant mit einer Egal-Einstellung. Das wäre eine Möglichkeit, das trotzdem zu machen. Oder eine andere Möglichkeit, du bist ein unglaublicher Glückspilz. Du hast immer nur auf der Sonnenseite des Lebens gelebt und bist dazu noch ein gewaltiger Egoist. Das geht auch. Dann kannst du vielleicht auch davon ausgehen, dass man so ein leichtes Leben führen kann. Naja, aber es ist ja auch nicht nur so in der dritten Welt, so in Afrika oder so, dass große Katastrophen zugange sind, sondern ja auch unter uns in der ersten Welt oder so, weiß ich nicht, ob das richtige Wort ist, aber da, wo die Reichen sind. Ich bin zum Beispiel gerade in Las Vegas gewesen. Las Vegas ist vielleicht der Ort in der reichen Welt, der wird ja auch Sin City genannt, also der Ort, wo es wirklich am übelsten zugeht. Ich habe da viele, viele krasse Sachen gesehen, ich konnte es kaum glauben. Und unter anderem habe ich auch Eltern gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich zusammengehörten oder ob die gerade in so einem Drive-Thru geheiratet hatten. Das gibt's ja auch. Man kann ja da im Auto sitzen bleiben und heiraten in Las Vegas. Auf jeden Fall hatten die einen kleinen Jungen dabei. Die Mutter war sturzbetrunken. Ich habe die nachts im Casino in unserem Hotel getroffen. Und der Junge war völlig orientierungslos, hatte keinen, Halt zu dieser Mutter. Die Mutter hat nur rumgeflucht die ganze Zeit und so und mit diesem Mann rumgemacht. Eine Katastrophe. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, aber ich dachte, boah, dieses Kind muss man eigentlich da wegholen, wegadoptieren oder keine Ahnung, was man da machen könnte. Aber eine Riesenkatastrophe. Also nicht nur in Afrika, sondern auch hier. Und bestimmt gibt es auch eine Menge Geschichten in Heidelberg, vielleicht sogar aus deinem direkten Umfeld. Also ziemlich dunkel, ziemlich eiskalt. Ziemlich eiskalt für so ein zartes Baby, für so einen zarten Menschen, um hier so überleben zu können. Eigentlich nicht gut zum Überleben oder zum Leben. Naja, die Bibel berichtet von ähnlichen Zuständen. Ziemlich katastrophal. Wir lesen gerade mit der Bibel-Challenge unter den Jugendlichen so jeden Tag Bibel, ein Jahr lang. Keine Ahnung, ob wir das schaffen, aber im Moment sieht es ganz gut aus. Und da war gerade Römer dran. Und Römer ist wirklich einer der krassesten Orte in der Bibel. Wenn du da langkommst, wenn du den besuchst, dann wird's dir eiskalt. Dann gefriert dir das Blut in den Adern. Es steht nämlich zum Beispiel in Kapitel 1, also die ersten drei Kapitel sind eigentlich der Hammer. Da Christus links und rechts um die Ohren geknallt. Kapitel 1, Vers 21, ich lese einfach mal so ein paar Verse vor. Die beschreiben auch diesen katastrophalen Zustand. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen. Und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier und Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihrem Weg zurück. Eiskalt. Paulus holt hier die ganze Wahrheit auf den Tisch und knallt sie uns um die Ohren. Wie in so einem Gefrierschrank. Wo bleibt da die Lebensfreude? Wo ist da die Hoffnung? Ist keine mehr. Alle falsche Illusionen, die wir haben, aller falscher Positivismus und Optimismus, alles wie weggeblasen. Naja, vielleicht könnten wir sagen, bei uns geht's doch noch, wir sind ja hier in Deutschland, aber nee, das gilt für alle. Und wenn wir mal so ganz ehrlich legen und alle Karten auf den Tisch legen würden, so alle Karten hier in dem Raum, aus deinem und meinem Leben, dann würde es auch ganz schön eiskalt. Dann würde es vielleicht ganz schön gut zu diesem Text passen. Also, ich weiß nicht, ob überhaupt noch jemand hier im Raum bleiben würde. Stell dir mal vor, ich müsste jetzt alles vorlesen, wenn du jetzt mal alles aufschreibst, was schief in deinem Leben gelaufen ist oder was du vielleicht auch beobachtet hast, was um dich herum schief läuft, dann wäre es eventuell nicht mehr ein fröhlicher Sonntagmorgen, sondern dann wäre hier gähnende Leere. Und wir würden uns verkrümeln, wir müssten fliehen. Es gibt eine Geschichte, eine Legende über Sherlock Holmes in England. Der hat das mal gemacht, da ist mal was Ähnliches passiert. Der hat zu den 7 mächtigsten Männern Englands ein Telegramm geschickt. Und in dem Telegramm war nur ein Satz und da stand drin: Es ist alles rausgekommen. Es ist alles rausgekommen. Am nächsten Tag war keiner dieser 7 Männer mehr in England. Alle waren weg. Das ist eine Legende, aber ich glaube, das stimmt. Wenn alles rauskommen würde über uns, dann müssten wir vielleicht aus Heidelberg am besten wegziehen, weil wer wollte damit schon leben, wenn das alles auf den Tisch kommt? Oh, stellt euch vor, was in der FEG. Die FEG könnte vielleicht zumachen, weil das wäre schon eine ganz schöne Latte an Katastrophen, die da zusammenkommen würde. Wir müssten fliehen. Vor der Wahrheit müsste man eigentlich fliehen. Naja, und das ist eigentlich schon alles, was es zu unserer Realität zu sagen gibt. Ich habe ja eben schon gesagt, es gibt diese 2 Möglichkeiten, wie man das vielleicht, ignorieren kann. Mit so einer bestimmten Egal-Einstellung oder wie man einfach nur als Egoist, aber keine Ahnung, wie das normale Menschen hinkriegen. Das kann man doch kaum. Oder aber es gibt diesen einen kleinen Strohhalm, an dem wir uns festhalten könnten. Und da sind wir mitten in unserer Predigtreihe. Liebe hoch 4. Eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Ich würde fast sagen, eine außerirdische Liebe. Also die kann nicht aus diesem Zustand herkommen. Die kann nicht hier unter uns sich einer ausgedacht haben, sondern die muss von außen gekommen sein, weil hier ist es zu kalt, als dass aus dieser Kälte so eine Wärme entstehen könnte. Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die in Jesus ihren Höhepunkt findet. In seinem Leben zeigt er, wie er uns liebt, was er für uns tut, was Gott schon immer über uns gedacht hatte, kommt in seinem Leben wie in einer Bündelung zusammen. Und dann gipfelt es in Tod und Auferstehung. Da beweist Jesus, wofür er gelebt hat. Da zeigt er, dass es irgendwie möglich sein muss und dass er es um alles in der Welt möglich machen will, dass wir nochmal eine Möglichkeit bekommen, um diesen eiskalten Ort zu überleben. Und alles stellt sich dabei gegen ihn. Die ganze Kälte unserer Realität prasselt auf ihn ein. Aller Hass schlägt ihm entgegen. Alle Gewalt und alle Brutalität. Alle Lüge. Und er liebt einfach weiter. Liebe hoch 4. Er liebt einfach weiter. Er kann es nicht lassen zu lieben. Das Große trotzdem der Liebe Gottes. Er hält durch, trotz den Umständen, trotz der Kälte und trotz dem Tod. Er liebt einfach weiter im Tod. Das ist die einzige echte Alternative. Und der einzige Grund, warum man trotzdem Kinder machen kann. Und die sogar noch segnen kann und denen ein schönes Leben wünschen kann. Das ist der einzigste Grund. Und so ist es auch in Römer, Kapitel 5. Die große Wendung, der letzte Strohhalm in der Eiseskälte. Durch Jesus haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen. Durch Jesus haben wir freien Zugang zu der Gnade. Also nicht durch uns oder irgendwas, was hier unter uns entstanden wäre, sondern nur durch das, was in Jesus zu uns gekommen ist. Durch Jesus haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Und jetzt wird es ziemlich realistisch. Also das finde ich das Tolle an der Liebe Gottes. Sie ist so realistisch. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren, ja, als es noch eiskalt war. Da starb er für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man das vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet sind. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Ich möchte jetzt anhand dieses Lagerfeuers, was Gott hier anzündet, in der Eiseskälte mit euch überlegen und mit euch trainieren, Gott zu finden. Zum Beispiel, wenn du so einen Text im Hinterkopf hast und durch deine kommende Woche gehst, Gott zu entdecken, diesen Text wieder zu entdecken oder die Zustände, dieser Kampf, der hier in Römer herrscht, zu entdecken in deinem Alltag. Und dazu machen wir jetzt gleich wieder die Fünfergruppen, aber ich erzähle kurz noch, warum ich vom Lagerfeuer so inspiriert wurde. Das ist mir nämlich auch vor ungefähr einer Woche passiert. Wir waren auf dem Weg zum Grand Canyon. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Grand Canyon war. Ich dachte, einer der heißesten Orte der Welt. Meine Mutter ist da mal gewesen und die hat da ihr großes Trauma erlebt, weil sie da fast abgekratzt ist im Grand Canyon, weil es zu heiß war. Und bevor wir da hingefahren sind, hat sie gesagt, Junge, pass auf, ich bin damals auf meiner Hochzeitsreise fast da umgekommen. Es ist unglaublich heiß, nimm dir genug Wasser mit und was auch immer. Und wir kamen dahin sozusagen in Badehose, so in der Hoffnung, beziehungsweise in der schrecklichen Erwartung, mit 35, 40 Grad da gebraten zu werden, wie die amerikanischen Burger auf dem Grill. Als wir ankamen, war es eiskalt. Eiskalt. Keine Ahnung, wie die Amerikaner das hinkriegen mit ihrem Wetter, aber es war eiskalt. Und in der ersten Nacht, ich wusste nicht, wie ich das überleben sollte. Ich sah nur diese Nacht auf mich zukommen. Es war schon irgendwie -2 Grad am frühen Abend. Und wir waren sozusagen sommerlich vorbereitet, die Nacht irgendwie da so im warmen Flair zu verbringen. Und ich wusste, diese Nacht werde ich nicht überleben. Und das Erste, was ich tat, auch wenn es verboten war im Nationalpark, ich habe irgendwo Holz gesammelt und dieses Holz angezündet und mich so nah wie möglich an dieses Feuer gestellt, weil ich wusste, das ist meine einzigste Rettung. Und wir haben beide nur an diesem Feuer gestellt und ihr kennt das vielleicht, man wird dann von vorne warm, aber nicht von hinten. Also man muss sich so ein bisschen wenden, wie so ein Dönerspieß sozusagen. Und das war unsere einzigste Chance zu überleben. Irgendwann haben wir uns dann ganz nah am Feuer in unser Zelt verkrochen und boah. Und diese Nacht war unglaublich krass, weil es uns richtig eiskalt getroffen hat. Übrigens, in der nächsten Nacht, beziehungsweise am nächsten Tag sind wir runter in den Grand Canyon gegangen und wir haben den heißesten Tag unserer Reise erlebt, mit über 40 Grad. Also es hat uns wirklich unvorbereitet getroffen, die Kälte. Übrigens, als wir am nächsten Morgen aufstanden, hat es so komisch geraschelt, ich dachte, das ist doch nicht mein Schlafsack, und bin raus und es lagen 10 Zentimeter Schnee. Wahnsinn. Wahnsinn, was am Grand Canyon los ist. Das hat mich inspiriert, weil ich dachte, wow, das ist doch ein wunderbares Bild für Gottes Liebe in unserer Welt. Ein Lagerfeuer in der Eiseskälte. Und dazu bitte ich euch kurz wieder Fünfergruppen zu machen und einmal zu überlegen, jetzt auch so kleine Wilhelm Busch zu werden und zu überlegen, was könnte das Lagerfeuer über die Liebe Gottes zeigen? Was passt daran? Beim Lagerfeuer gibt es ja so viel, einiges, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, aber vielleicht noch mehr, was euch jetzt einfällt. Ich hoffe, ihr macht gute Entdeckungen über die Liebe Gottes anhand so eines ganz normalen Lagerfeuers. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Ich hoffe, wir haben gleich noch kurz Zeit, 1, 2 zu hören. Also nochmal 3, 4 Minuten Zeit in den Fünfergruppen oder Vierergruppen, was auch immer ihr hattet, zusammenzugehen und zu überlegen, die Bibeltexte, die wir jetzt gehört haben, und das Lagerfeuer, wie passt das zusammen? Super, ja. Feuer als Heiliger, als Symbol des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes, die unseren Glauben lebendig macht. Noch irgendwelche? Ja, da hinten. Moment, da muss ich einmal hier durchsprinten. Oh ja, jetzt wollen die Butler zeigen, was sie können. Ja, das ist wahr. Hört sich aber ganz schön stark danach an, als würden wir dieses Lagerfeuer machen. Also, das ist natürlich die Frage. Sind wirjenigen, die die Liebe Gottes produzieren? Liegt das daran, wie gut wir unsere Kirche und unseren Buddunterricht und so weiter in den Gängen haben? Und wie cool und trendy das ist? Also sozusagen immer wieder Feuer nachlegen? Das ist eine spannende Frage, aber klar, ein Feuer wird auch durch die nachgelegt, die da drumherum stehen. Das ist logisch. Noch ein Gedanke? Ja. Okay, danke. Eigentlich müssten wir noch länger jetzt darüber auch debattieren, auch besonders über das, was du gesagt hast, Becky. Also ich finde aber auch diese Wärme des Lagerfeuers was ganz Besonderes. Und das Besondere daran, ich weiß nicht, ob ihr das kennt vom Lagerfeuer, alle kommen da zusammen. Das ist übrigens auch was, was wir eigentlich gerade hier erleben. Wir kommen zusammen um die Wärme der Liebe Gottes. Und alle starren auf dieses Lagerfeuer, obwohl ja jeder weiß, wie das Ding funktioniert und läuft. Aber du guckst irgendwie immer dahin. Du kannst gar nicht anders. Du bist magisch angezogen von dieser Liebe Gottes. Die schweißt zusammen. Dieses Feuer schweißt zusammen. Alle stehen drumherum, um dieser Eiseskälte zu entkommen. Es ist ja auch der einzigste Ort. Weil ignorant und egoistisch sein ist irgendwie kein Weg, kein schöner Weg. Dies ist die letzte Möglichkeit, die uns bleibt in einer Wüste aus Eis. Und deswegen finde ich es herrlich, dass wir das gerade erleben. Das ist hier wie ein Lagerfeuer gerade. Ja, und dann finde ich es auch richtig cool, wie realistisch die Liebe Gottes ist. Wie unglaublich realistisch die ist. Weil das Feuer, das sagt ja nicht, es gibt ab jetzt keine Kälte mehr. Jesus sagt ja nicht, es gibt ab jetzt keine Kälte mehr unter euch. Und das wird in Römer ganz schön krass dargestellt. Nein, natürlich ist die Kälte da und die Kälte ist eine Katastrophe. Aber ich zünde jetzt dieses Feuer für dich an, damit du sie überlebst. Das heißt aber trotzdem, dein Hintern, der kann noch frieren wie Eis, wenn du so stehst. Und du musst dich ganz schön krass drehen wie ein Gyrosspieß in diesem Ding. Denn die Kälte ist immer noch da. Aber ich gebe dir diesen Strohhalm, ich gebe dir diesen Ort, wo du überleben kannst. Sozusagen diesen fast außerirdischen, diesen künstlichen Ort, der eigentlich natürlicherweise nicht da ist. Deine letzte Rettung. Das finde ich richtig realistisch in der Liebe Gottes. Also die Christen, die sagen, nee, die Kälte gibt's nicht mehr, die haben es nicht begriffen. Nee, es ist alles gut. Es gibt ja gar keine Probleme mehr in deinem Leben. Bleib mir bloß weg damit. Das kann nicht sein. Die haben... Die leben nicht in der Realität. Naja, und dann gibt es noch einen Punkt, das, was Becky gerade gesagt hat. Die Wärme, die kommt ja von Gott. Die kommt ja wohl ganz klar aus dem Holz. Und das finde ich einen interessanten Gedanken, weil die können wir nicht machen. Wir haben nicht gemacht, dass dieser Baum wächst. Eventuell ist der Baum, der da vor uns brennt, sogar viel älter, als wir sind. Der ist vielleicht schon gewachsen. Ich habe in Amerika Bäume gesehen, die waren 2000 Jahre alt. Der ist vielleicht schon gewachsen, bevor ich überhaupt geboren wurde. Also eine Energiequelle, die viel älter ist als ich selbst. Naja, trotzdem stehe ich natürlich da und lege das Feuer nach. Becky, ist ja klar. Also ist ja auch richtig. Und das sollten wir auch hier tun. Aber wichtig dabei, dass wir nicht vergessen, dass wir es am Ende nicht sind, die dieses Feuer machen, sondern das ist die gespeicherte Kraft und Liebe Gottes, die weit über das hinausgeht, was wir uns jemals hätten ausdenken können, die weit auch über unser eigenes Alter, über unsere Endlichkeit hinausgeht. Die ewige Liebe Gottes, die er für uns schon abgespeichert hat vor 2000 Jahren und davor, seitdem er überlegt hat, dass es uns geben soll, ist diese Liebe für uns abgespeichert und da. Und sie soll uns wärmen und sie soll uns retten. Und sie soll uns überleben lassen. Das finde ich einen starken Gedanken. Und das, finde ich, kann man vom Lagerfeuer lernen. Gott hat uns seine Liebe dadurch erwiesen, dass sein eigener Sohn für uns am Kreuz starb. Der Höhepunkt seiner Liebe. Also Gott hat uns seine Liebe dadurch erwiesen, dass sein eigener Sohn für uns am Kreuz starb, als wir noch Sünder waren, als wir noch nichts davon wissen. Wie das Holz, das schon lange wuchs, wie die Energie des Feuers, die schon lange da war, bevor wir überhaupt davon wussten. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du und Lieselotte und Jette und naja, vielleicht ist es gerade in deinem Leben eiskalt. Vielleicht hast du gerade das Gefühl, um dich herum, es ist eiskalt. Und in dir drin vielleicht. So, dass du fast wie erstarrt bist. Gar keinen Zugang mehr zu dir selbst findest und du müsstest eigentlich mal auftauen und du weißt gar nicht, wie du die nächste Nacht überstehen sollst. Du hast Angst vor der nächsten Nacht. Da ist ein Feuer. Der letzte Strohhalm. Es lässt dich überleben. Ja, und man könnte sogar sagen, mehr als überleben, weil am Feuer kann man ziemlich lustige Sachen erleben. Und so, finde ich, sollte Gemeinde auch sein. Ein ziemlich lustiger, fröhlicher Ort. Da kannst du die coolsten Actionspiele machen am Feuer. Da kannst du die coolsten Geschichten-Erzähl-Wettbewerbe machen. Da kannst du die coolsten Geschichten hören. Am Lagerfeuer kann man sich zum Beispiel auch gut für Jesus entscheiden. Habe ich auch mal gemacht. Am Lagerfeuer mich für Jesus entschieden. Das war super. Einer der besten Orte, um Christ zu werden. Nicht nur symbolisch, sondern auch in Wirklichkeit. Also, und das wünsche ich den Kids auch, Lieselotte und Jette, dass sie vielleicht mal eines Tages am Lagerfeuer eine Entscheidung für Jesus treffen. Wer weiß. Ja, und dir und mir auch heute Morgen, dass wir heute Morgen neu eine Entscheidung für Jesus treffen. Uns freuen über diese gewaltige Liebe, über diese Wärme. Amen.